Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Traditionell an Christi Himmelfahrt wird jährlich der internationale Karlspreis verliehen. Dieses Jahr an den Rabbiner Pinchas Goldschmidt, stellvertretend für die jüdische Gemeinschaft in Europa. Ein deutliches Signal gegen Antisemitismus. Auch traditionell am 9. Mai erinnert Russland an den Sieg über Nazi-Deutschland. Zuletzt auch immer eine willkommene Machtdemonstration von Wladimir Putin nach dem Überfall auf die Ukraine.
Russland wird alles in seiner Macht Stehende tun, um einen globalen Zusammenstoß zu verhindern. Aber gleichzeitig werden wir uns von niemandem bedrohen lassen. Unsere strategischen Kräfte sind immer in Kampfbereitschaft.
Einen globalen Zusammenstoß verhindern, sagt Putin. Und mittlerweile hat man wohl gelernt, Putin sagt oft genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich meint. Wir berichten gleich nach dieser Sendung dann der Hintergrund heute dazu, wie die NATO mit der russischen Bedrohung umgeht. Mein Name ist Jonas Rehse, herzlich willkommen. Emmanuel Macron hat ihn schon bekommen, Volodymyr Zelensky ebenfalls und auch Papst Franziskus. Der internationale Karlspreis zu Aachen wird seit fast 75 Jahren verliehen, und zwar an Personen oder Institutionen, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben. Dieses Jahr hat ihn der Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt bekommen, stellvertretend für die jüdischen Gemeinschaften in Europa. Ein deutliches Zeichen in Zeiten wachsenden Antisemitismus in Deutschland und auch in Europa. Und gleichzeitig ein mutiges Signal angesichts des Krieges in Gaza und die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen dazu. Moritz Küpper war bei der Preisverleihung in Aachen dabei.
Er sei dankbar für die Solidarität in diesen Tagen. Einzig:
Was getan wird, reicht nicht.
Mahnende Worte des Karlspreisträgers des Jahres 2024, des Präsidenten der Konferenz der europäischen Rabbiner, Pinchas Goldschmidt, im Krönungssaal von Aachen.
Antisemitischen Vorfälle und Straftaten bis zu Körperverletzung und Mord nehmen zu. Jüdisches Leben kann nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Judenhass tobt sich auf den Straßen aus, auf Demonstrationen, aber auch auf Universitäten.
Zusammen und stellvertretend für die jüdischen Gemeinschaften in Europa nahm Goldschmidt diesen Preis, die goldene Medaille, entgegen. Sein Fazit:
Die Karlspreisträger 2024, sie leben in Angst. Sie bangen um ihre Zukunft, für sich, ihre Kinder und Enkel. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, setzen Sie dem etwas entgegen.
Jüdisches Leben gehöre selbstverständlich zu Europa, und in Europa darf kein Platz sein für Antisemitismus, so die Begründung des Karlspreisdirektoriums. Goldschmidt, der zudem 30 Jahre lang in Moskau lebte, dort als Oberrabbiner der höchste jüdische Würdenträger war und das Land im Sommer 2022 verlassen musste, weil er sich weigerte, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine mitzutragen, nun von den russischen Behörden als ausländischer Agent gelistet wird, habe sich für den Dialog der Religionen eingesetzt. Für Toleranz, Vielfalt und Verständigung. Das alles seien die zentralen europäischen Werte, so das Direktorium des seit 1950 verliehenen Preises. Werte, die im Zuge des Russland-Ukraine-Krieges, aber auch im jüngst wieder aufgeflammten Gaza-Konflikt benötigt würden. Die Auszeichnung sei aber keine politische Positionierung im Krieg zwischen Israel und den Palästinensern.
Wer das europäische Judentum ehrt, kann über Antisemitismus nicht schweigen.
So Robert Habeck in seiner Festrede. Der Vizekanzler, Bundeswirtschaftsminister von Bündnis 90 Die Grünen, rief deutlich zum Kampf gegen Judenhass auf, sagte, man müsse nicht betonen,
dass für Antisemitismus in Europa kein Platz ist, wenn es ihn nicht geben würde. Und in diesen Jahren ausgeprägter denn seit langem.
Auch Edi Rama, der Ministerpräsident Albaniens, einem mehrheitlich muslimischen Land, betonte in seiner Rede die Bedeutung der Vielfalt. Rama, wie Habeck, sahen in dem Preis ein Zeichen.
Ein Zeichen dafür, dass jüdisches Denken und jüdisches Leben Europa reicher macht, ja, ausmacht.
Und ein Zeichen, das durchaus wahrgenommen werde, auch in der jüdischen Gemeinschaft.
Dieser Preis ist ein Signal nach außen, ein Signal an die Öffentlichkeit, wie man in einem doch sehr renommierten Kreis wie dem Karlspreiskomitee die Situation jüdischer Menschen in Deutschland, in Europa sieht und wie man es wünschenswert sieht.
So Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Vor allem, weil es, so Felix Klein, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, zu lange still war.
Insofern ist das wirklich ein Vakuum, das hier besetzt wird. Ich habe mit großer Sorge konstatiert, dass viele zivilgesellschaftliche Organisationen, dass, wenn es um Israel geht, sie leider still sind.
Gerade aus der Zivilgesellschaft sei ein solches Zeichen wichtig gewesen, denn, so Preisträger Goldschmidt,
die jüdische Gemeinschaft kann es alleine nicht und es ist nicht ihre Aufgabe. Es ist die Aufgabe ihrer Heimatländer und Heimatgesellschaften, sich gegen die Feinde der europäischen Werte zu erwehren.
Er habe Hoffnung, solange er wisse, dass man gemeinsam kämpfe.
Und zur Vergabe des Karlspreises an den Rabbiner Pinchas Goldschmidt und die jüdischen Gemeinschaften in Europa können Sie auch einen Kommentar hören, hier im Deutschlandfunk um 6:55. Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht zum Ende des Zweiten Weltkrieges hat quasi zweimal stattgefunden. Einmal am 8. Mai gegenüber den Westmächten in Reims und noch einmal einen Tag später gegenüber der Sowjetunion in Berlin. Traditionell am heutigen 9. Mai, also einen Tag später als der Westen, feiert Russland den Sieg über Nazi-Deutschland. Heute zum dritten Mal nach dem Angriff auf die Ukraine und zum dritten Mal als Gelegenheit auch der Machtdemonstration der Propaganda und Geschichtsverdrehung von Seiten Wladimir Putins. Björn Blaschke dazu.
Schlag 10 Uhr Moskauer Zeit, also um 9 Uhr in Deutschland, begann die Zeremonie zur Erinnerung an den Sieg über den Hitlerfaschismus, das Ende des großen Vaterländischen Krieges vor 79 Jahren. Auf der Tribüne Veteranen, Kirchen und Medienvertreter, hochrangige russische Militärs, Staatsgäste, wichtige Staatsgäste wie die Präsidenten von Laos, Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan oder Belarus. Wichtig vor allem, um zu zeigen, dass Russland auch in Zeiten des Krieges gegen die Ukraine international nicht isoliert ist. Wichtig ist das für ihn, Wladimir Putin. Im März wurde Putin auch mit Hilfe von Wahlmanipulation zum 5. Mal in das Amt des Staatspräsidenten gewählt, vor 2 Tagen erst vereidigt. Putin nahm diesen 9. Mai, diesen, wie er ihn nannte, heiligen Volksfeiertag zum Anlass, seine übliche Propaganda vorzutragen. Gerade heute, selbstverständlich, stellte er sich erneut als gegenwärtiger Kämpfer gegen den Faschismus dar. Die Führung der Ukraine ist für ihn immer eine Gruppe Nazis. Revanchismus, eine Verhöhnung der Geschichte und der Versuch, gegenwärtigen Narzissmus zu rechtfertigen, sind Teil der Gesamtpolitik der westlichen Eliten, immer mehr regionale Konflikte, ethnischen und interreligiösen Hass zu schüren und souveräne, unabhängige Zentren der Weltentwicklung einzudämmen. Unabhängige Zentren der Weltentwicklung, also zum Beispiel Russland. Als Präsident des Landes wolle er, Putin, einen Weltkrieg verhindern. Russland wird alles in seiner Macht Stehende tun, um einen globalen Zusammenstoß zu verhindern. Aber gleichzeitig werden wir uns von niemandem bedrohen lassen. Unsere strategischen Kräfte sind immer in Kampfbereitschaft. Eine Anspielung auf Überlegungen in den zurückliegenden Tagen. Westliche Soldaten könnten in der Ukraine gegen Russland kämpfen, ihre Waffen gegen russisches Territorium zum Einsatz kommen. Das Wort Krieg nahm Putin im Zusammenhang mit der Ukraine nicht in den Mund. Wie immer nannte er ihn auch heute militärische Spezialoperation. Wir begehen den Tag des Sieges während einer militärischen Spezialoperation. Alle Teilnehmer, diejenigen, die an vorderster Front stehen, sind unsere Helden. Wir bewundern eure Widerstandsfähigkeit, euer Engagement und eure Selbstopfer. Ganz Russland ist mit euch. Rund 9000 Militärangehörige, darunter mehr als 1000 Soldaten, die in der Ukraine im Einsatz sind, marschierten in einer Parade über den Roten Platz, begleitet von einem T-34-Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, Raketenwerfern, Flugabwehr und Interkontinentalraketen. Die Luftwaffe gab eine Show ab. Eine Demonstration der Stärke Russlands, auch 79 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
Russland feiert am 9. Mai den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Auch in Berlin haben hunderte Menschen an den sowjetischen Ehrenmälern in Tiergarten und Treptower Park an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 79 Jahren erinnert und an die Millionen Toten. Übergeordnetes Diskussionsthema dort aber auch die Haltung zu Wladimir Putin und dessen Angriff der Ukraine. Aus Berlin ein Stück auch über Meinungsfreiheit von unserer Reporterin Claudia van Lack.
Es klingt nach russischer Folklore, ist aber mehr als das. Tragen doch einige der Sängerinnen die sowjetische Fahne als Kopftuch. Eigentlich ein von der Polizei Berlin zuvor verbotenes Symbol. In einer Ecke des weitläufigen Areals haben Putin-Kritiker einen kleinen Stand aufgebaut. Die in Russland verbotene Menschenrechtsorganisation Memorial und der Verein Demokratia, eine von Exilrussinnen und Russen gegründete Initiative. Unsere Großeltern haben gegen Nazi-Deutschland gekämpft, sagt Mitgründerin Dasha Dudley. Wir gedenken heute still und wollen nicht Teil der Propaganda sein.
Unsere Aktion, unsere Kundgebung heißt Gedenken gegen den Krieg. Wir meinen somit die beiden Kriege, den Zweiten Weltkrieg, aber auch den aktuellen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.
Hinter dem Stand von Demokratia hängt eine große blau-gelbe Fahne. Die Farben der Ukraine scheinen die Putin-Anhänger zu provozieren. Sofort rechtfertigen sie den Angriffskrieg, beschimpfen die Ukraine.
Sind halt Nazis.
Putin hätte schon viel eher einschreiten sollen.
Man hat Russland 20 Jahre lang provoziert.
Wir werden, so wie auch wir letztes Jahr, Faschisten beschimpft und Nazis und alles Mögliche, was einem da so einfällt, von allen möglichen komischen Leuten.
Das sowjetische Ehrenmal in Berlin-Treptow ist auch ein Soldatenfriedhof. Mehr als 7000 Rotarmisten sind hier anonym begraben. Das 1949 eingeweihte Ehrenmal ist ein stalinistisches. Auf den Stirnseiten von 16 Sarkophagen sind goldene Stalin-Zitate eingraviert.
Die nach dem Tod von Stalin und nach der Entstalinisierung, die ja auch in der Sowjetunion stattfand, hier beibehalten wurden, nicht abgenommen. Wurden auch nicht kontextualisiert wurden, weder von der DDR-Seite noch jetzt aus gesamtdeutscher Sicht, dass man die heute unkommentiert noch lesen kann und muss.
Kritisiert Jana Heinze von Memorial. Deutschland zahlt zwar für die Pflege der sowjetischen Ehrenmale, darf aber nichts daran verändern. So hatte es sich die Sowjetunion im 1990 geschlossenen 2+4-Vertrag ausbedungen. Am sowjetischen Ehrenmal liegen natürlich auch ukrainische Soldaten begraben. Doch für den ukrainischen Botschafter Oleksiy Makeyev ist dies kein adäquater Gedenkort an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs.
Das sind die Orte, die Sowjetunion instrumentalisiert hat, um eigene Geschichte zu erzählen.
Deshalb hat die ukrainische Community in Berlin gestern Abend eine eigene Veranstaltung organisiert. Ein eher stilles Gedenken auf dem Gelände eines ehemaligen Zwangsarbeiterlagers. Heute Kulturbrauerei im Stadtteil Prenzlauer Berg.
Das ist ein Riesenunterschied dazu, was alle Russen da organisieren, mit welchen Parolen sie hier marschieren und wie sie die gleichen Dinge heute wiederholen, die wir Ukrainer noch zur Nazi-Besatzung erlebt haben, mit all den Gräueltaten und Kriegsverbrechen.
Aus diesem Grund wünscht sich der ukrainische Botschafter einen eigenen Gedenkort für seine 8 Millionen Landsleute, die im Zweiten Weltkrieg sterben mussten.
Auch dieses Mal steht der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt des 9. Mai. Aktuell ist die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze in der Ukraine. Sie ist dort, um über den Wiederaufbau zu sprechen. Ihr Besuch dort begann mit einer Überraschung. Unmittelbar nach ihrer Ankunft in Kiew wurde der für Wiederaufbau zuständige Vizeregierungschef Kuprakow vom Parlament gefeuert. Sarah Beham.
Luftalarm, Raketen, Drohnen. Russland bombardiert fast jede Nacht gezielt die Stromversorgung in der Ukraine. Vieles ist zerstört. Für die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze ist klar, damit darf und wird Russland keinen Erfolg haben. Die SPD-Politikerin ist nach Kiew gereist, denn Deutschland will beim Auf- und Ausbau der Stromnetze helfen. Dafür hat die Deutsche Staatsbank KfW einen Zuschussvertrag über 45 Millionen Euro mit dem staatlichen ukrainischen Energieversorger abgeschlossen. Mit dem Geld soll das beschädigte Stromnetz repariert und widerstandsfähiger werden. Ziel ist auch, es besser an das europäische Stromnetz anzuschließen. Zur Energiekooperation gehört aber noch mehr, etwa Schulungen für Handwerker oder Ingenieure. Denn ohne Fachkräfte kein Wiederaufbau, so Schulze. Rund 11 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind entweder an der Front, innerhalb des Landes vertrieben oder ins Ausland geflohen und fehlen damit für den Wiederaufbau des Landes. Die Reise der Entwicklungsministerin ist daher vor allem eine Vorbereitung auf die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Sie wird gemeinsam von Deutschland und der Ukraine im Juni in Berlin ausgerichtet.
18.25 Uhr, die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Israel hält unbeirrt am Kriegsziel fest, die Hamas zu zerschlagen, eine Invasion in Rafah. Ganz im Süden des Gazastreifens soll der letzte große Militärschlag dafür sein. Sollte dieser kommen, sagen viele Beobachter, eine humanitäre Katastrophe voraus, eine weitere. Vielleicht mehrere hunderttausend Menschen sind bereits aus Rafah geflohen. Und auf den letzten Metern wollen die USA diese Offensive noch verhindern und drohen Konsequenzen an. In dem Fall wolle man Waffenlieferungen zurückhalten. Reaktion darauf aus Israel von Jan-Christoph Kitzler.
Die Töne aus dem Interview, das US-Präsident Biden dem Sender CNN gegeben hat, laufen in allen israelischen Medien. Biden lehnt ein weiteres Vorrücken der israelischen Armee in Rafah ab, hat Benjamin Netanyahu Konsequenzen angedroht und droht damit, Waffenlieferungen anzuhalten. I've made it clear to Bibi in the War Cabinet, they're not going to get our support. Ich habe Bibi und dem Kriegskabinett deutlich gesagt, sie bekommen unsere Unterstützung nicht, wenn sie dort angreifen. Zivilisten sind getötet worden durch diese Bomben und andere Arten, wie sie diese Zentren angreifen. Wir sorgen weiter dafür, dass Israel geschützt ist durch die Raketenabwehr Iron Dome und ihre Fähigkeit, auf Angriffe zu reagieren. Aber das ist einfach nicht richtig. Wir werden die Waffen und Artilleriegranaten nicht liefern. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen haben in anderen Teilen des Gazastreifens schwere Bomben, die auch die USA geliefert haben, bereits für flächendeckende Zerstörung gesorgt. Im Fall von Rafah ganz im Süden ist nun aber offenbar eine rote Linie überschritten. Auch weil dort schätzungsweise 1,2 bis 1,3 Millionen Menschen Schutz vor den Kampfhandlungen suchen. Die Reaktionen in Israel fallen heftig aus. Ein Knesset-Abgeordneter aus Netanjahus Likud-Partei sprach von Doppelmoral der USA. Und Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir twitterte nur: Hamas, ein Herz. Und Biden, also die Hamas, liebt Biden. Er sagte bei einer Veranstaltung der Polizei: Unsere Freunde müssen wir umarmen, aber unsere Feinde müssen wir bekämpfen, ohne Kompromisse einzugehen. Der Sieg hängt nicht von dem einen oder anderen Staat, sondern nur von uns ab. Wir haben niemanden, auf den wir uns verlassen können, sondern nur uns und unsere Väter im Himmel. Tatsächlich sind Israels Streitkräfte in hohem Maße abhängig von milliardenschweren Militärhilfen aus den USA. Wie zur Bestätigung derer, die sagen, die Hamas müsse auch in Rafah mit Luftangriffen und Bodentruppen bekämpft werden, hatte die Terrororganisation in den letzten Tagen immer wieder Raketen abgefeuert aus Rafah, auch gestern Abend. Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, kritisierte deshalb die Drohungen des US-Präsidenten im Sender Kan. Das ist eine sehr schwierige, enttäuschende und in gewisser Hinsicht sogar frustrierende Entscheidung, die wir von einem Präsidenten hören, dem wir seit Kriegsbeginn für seine Unterstützung dankbar sind. Diese Entscheidung ist zwar frustrierend und enttäuschend, aber es handelt sich nicht um Abwehrwaffen, sondern um Bomben, die für den Angriff vorgesehen sind. Letztendlich muss der Staat Israel das tun, was er für die Sicherheit der Bürger als notwendig erachtet. Während Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog zur Mäßigung aufgerufen hat, nutzt die Opposition den Eklat zwischen Washington und Jerusalem zur Grundsatzkritik an der Regierung Netanyahu. Yair Lapid, bis Ende 2022 israelischer Premierminister, sagte, das Land braucht eine neue Führung. Dann wäre Israel bereits an einem Punkt, an dem wir heute sein müssten, nämlich in einer neuen Ära, in der der Slogan »Gemeinsam werden wir siegen« auch bedeutet, gemeinsam bauen wir eine neue israelische Gesellschaft auf, die nicht von Leuten gefesselt ist, die unfähig sind, irgendetwas zu führen. Nicht die Beziehungen zu den Amerikanern, nicht den Krieg, nicht die Verhandlungen um ein Geiselabkommen und auch nicht die Wirtschaft. Wir sind im totalen Chaos, dem absoluten Kontrollverlust einer wahnsinnigen Regierung. Diskutiert wird auch die Frage, ob die Ankündigungen aus Washington auch Einfluss haben auf Israels Kampf an anderen Fronten, zum Beispiel im Norden an der Grenze zum Libanon, von wo aus die Hisbollah immer wieder feuert. Klar scheint nur, dass die USA offenbar das Vertrauen in die Regierung Netanyahu verloren haben und dass das nun Folgen haben könnte.
Und aktuell erreichen uns Meldungen, wonach die Gespräche über ein Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas in Kairo erfolglos beendet worden sind. Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von all den anderen. Das soll mal Winston Churchill gesagt haben. Und diese Demokratie funktioniert nur, solange es Menschen aus dem Volk gibt, die das Volk vertreten. Und solange es Menschen gibt, die diese Volksvertreter auch wählen. An beides legen die jüngsten Gewaltübergriffe auf Politiker und Politikerinnen die Axt an, möglicherweise mit Absicht. Und noch immer herrscht Entsetzen über diese Verrohung. Auch die Suche nach Lösungen hält an. Gudula Geuter.
Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, hat die vermehrten Angriffe auf Politiker und Wahlhelfer in Deutschland scharf kritisiert. Die Versuche, die Demokratie zu untergraben, seien äußerst ernst und besorgniserregend, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz rief als Reaktion auf die Angriffe zur Teilnahme an der Europawahl auf.
Eine Antwort, die jede und jeder von uns geben kann, ist ganz einfach. Wählen gehen.
In seinem wöchentlich veröffentlichten Video sagte der SPD-Politiker:
Angriffe auf unsere Demokratie gehen uns alle an.
Unterdessen wurde bekannt, dass am gestrigen Nachmittag zwei AfD-Politiker vor dem Landtag in Stuttgart angegriffen und verletzt wurden. Mutmaßliche Polizeigegner, so formuliert es die Polizei, hätten den AfD-Infostand auf dem Opernplatz blockiert und ein Banner hochgehalten. Fraktionsmitglieder seien körperlich und verbal angegangen, zwei Landtagsabgeordnete leicht verletzt worden. Gegen zwei junge Frauen werde ermittelt, weitere Verdächtige würden gesucht. In den vergangenen Tagen hatten sich Angriffe im Wahlkampf gehäuft. Zuletzt war unter anderem die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey beim Besuch einer Bibliothek in Berlin leicht verletzt worden. Nachdem in der vergangenen Woche der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl Matthias Ecke in Dresden so schwer verletzt worden war, dass er operiert werden musste, hatten die Innenminister beraten, schnellere Verurteilungen von Tätern und Strafrechtsverschärfungen gefordert. Sie hatten sich außerdem über Schutzkonzepte ausgetauscht. Der Co-Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, und der Grünen, Omid Nuripur, mahnten hier Einsatz an. Klingbeil forderte in der Rheinischen Post mehr Polizeischutz für Veranstaltungen, konsequentes Vorgehen von Staatsanwaltschaften und Richtern gegen die Täter und Möglichkeiten für Kommunalpolitiker, Vorfälle so zu melden, dass sie wirklich ernst genommen würden. Nuripur forderte gegenüber RND mehr Polizei auf der Straße. Die tausenden Ehrenamtlichen im Wahlkampf bräuchten Schutz und Rückhalt. Die Kölner Oberbürgermeisterin Reker, die vor 9 Jahren schwer durch einen Messerangriff verletzt worden war, regte einen besseren Schutz auch für weniger prominente Politiker außerhalb der Landes- und Bundesebene an. Man werde mehr Schutz gewährleisten, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, im Deutschlandfunk. Allerdings nicht dauerhaft und nicht allein. Die Polizei leide bereits unter Personalmangel.
Die Bundespolizei, denen fehlt 500 Millionen, denen fehlen 700schaften, um mehr Abschiebung und grenzpolizeiliche Aufgaben wahrzunehmen. Das BKA spricht von einer Summe von bis zu 200 Millionen, um die großen zentralen Digitalisierungsprojekte nicht einstellen zu müssen. Und wir haben natürlich in den Landeshaushalten auch einen entsprechenden Bedarf.
Schutzkonzepte könnten nicht bedeuten, dass jeder, der sich politisch engagiere, von Polizei begleitet werde. Nötig seien bessere Absprachen auch mit den Parteien über Veranstaltungen und mögliche Gefährdungslagen.
Ich glaube, es geht vielmehr darum, das Gefühl von Sicherheit zu bekommen. Und das heißt, wenn Menschen Wahlplakate reparieren oder wenn sie neue aufhängen und so weiter, wollen sie wissen, dass die Polizei, wenn was passiert, schnell da ist.
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei regte mehr Gemeinsamkeit der politischen Parteien und Fairnessabkommen an. Dem RND sagte er, die Angriffe sind Angriffe auf uns alle. Er sprach sich für überparteiliche Plakataktionen gegen Gewalt und für Demokratie aus. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke richtete sich dagegen an die Bürger. Es dürfe kein Wegschauen geben, sagte er der dpa. Jeder sei verpflichtet, einzugreifen.
Und noch diese Meldung: Der iranische Regisseur und Filmemacher Mohammed Rasulov ist im Iran zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Teheran warf ihm eine Verschwörung gegen die nationale Sicherheit vor. Benjamin Weber.
Eigentlich sollte Mohammad Rasulov seinen neuen Film auf den Filmfestspielen in Cannes vorstellen, die Mitte des Monats in Südfrankreich beginnen. Doch jetzt hat ein Gericht in der iranischen Hauptstadt Teheran den regimekritischen Filmemacher zu 8 Jahren Haft verurteilt. Das berichtet sein Anwalt. Außerdem müsse Rasulov eine Geldstrafe bezahlen. Auch die Beschlagnahme von Eigentum und Peitschenhiebe gehören demnach zur Strafe dazu. Die Behörden werfen dem preisgekrönten Regisseur eine Verschwörung gegen die nationale Sicherheit vor. Bereits vor knapp 2 Jahren saß Rasulov 7 Monate lang im Gefängnis. Zuletzt hieß es, die Sicherheitsbehörden hätten den Druck auf seine Filmcrew erhöht, um dafür zu sorgen, seinen neuesten Film, Der Samen der heiligen Feige, von den Filmfestspielen in Cannes zurückzuziehen. Rasulov hat sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch mit dem iranischen Regime auseinandergesetzt, auch in seinen Werken. Trotz eines Berufsverbots drehte er unter anderem den Film Es gibt kein Böses, der sich mit der Todesstrafe im Iran beschäftigt, und gewann damit 2020 den Goldenen Bären bei der Berlinale. Auch damals konnte er bei der Preisverleihung wegen einer Ausreisesperre nicht dabei sein. Normalerweise lebt er abwechselnd in Teheran und Hamburg.
Und jetzt der Sport mit Matthias Friebe und schon einer Entscheidung im Frauenfußball.
Für die Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg ist der DFB-Pokal der Lieblingswettbewerb. Seit 50 Spielen ungeschlagen gab es heute den 10. Titel in Folge. Das 2:0 in Köln gegen Meister Bayern München hat Marc Eschweiler gesehen.
In einer sehr einseitigen Partie hat der VfL Wolfsburg den 10. Pokalsieg in Folge geholt und den 11. insgesamt. Ungefährdet 2:0 gegen den frischgebackenen deutschen Meister FC Bayern, der damit das Double verpasst. Wolfsburg klar besser in der ersten Halbzeit durch Tore von Brandt in der 14. und Janssen zur Pause mit 2:0 vorn. Und in der zweiten Halbzeit hat dieses Pokalmonster aus Wolfsburg das Ergebnis souverän verwaltet und am Ende auch hochverdient den Pokal gewonnen.
Für Kapitänin Alexandra Popp war der Pokalsieg ein Stück Genugtuung nach einer schweren Saison.
Weil es einfach ja natürlich ein Spiel war, wo man nicht so richtig wusste, was jetzt auf einen zukommt, weil wir einfach keine gute Saison gespielt haben. Und was meine Mannschaft, unsere Mannschaft hier heute auf dem Platz gelassen hat, das ist der VfL Wolfsburg, das ist der DFB-Pokal und das ist unser Titel.
Kein Double dagegen für die Bayern. Die Männer des FC Bayern müssen zum ersten Mal seit 2012 ganz ohne Titel auskommen, nach dem bitteren 1:2 gestern in Madrid. Edgar Endres über demoralisierte Bayern.
Es ist die 88. Minute. Die Bayern scheinen das Feuerwerk von Real dank eines überragenden Manuel Neuer im Tor zu überstehen. Und dann das.
Da ist Vini Junior, zieht ab auf Neuer. Achtung, Neuer, Fehler, Tor! Tor für Real Madrid, Ausgleich, das gibt's nicht!
Dann denkt man ja immer, das passiert dann irgendwie für irgendeinen höheren Sinn, aber ich weiß nicht, ob sich der noch erschließt in den nächsten 50 Jahren. Das ist einfach nur bitter.
Gezeichnet sitzt der Trainer im Pressesaal, denn es kommt ja noch schlimmer.
So, jetzt kommt das Zeichen. Tor zählt! Real führt 2:1! Das gibt's nicht!
Innerhalb von knapp 3 Minuten kippt die Partie. 75.000 Real-Fans rasten aus und die Bayern rennen in der 15-minütigen Nachspielzeit an, rennen an und treffen zum 2:2 kurz vor Schluss durch Matthijs de Ligt. Doch der polnische Weltschiedsrichter pfeift schon kurz davor auf Abseits.
Es ist echt nicht der Moment für 2 so krasse Regelverstöße und danach Entschuldigung. Es ist einfach nicht der Moment. Alle müssen ans Limit. Alle müssen leiden. Alle müssen fehlerfrei spielen. Da müssen halt die Schiedsrichter auf diesem Niveau das auch tun. Das hilft halt nicht, wenn du nachher Entschuldigung sagst.
Tuchel redet sich in Rage, der Treffer zählt nicht und die Bayern sind raus, trotz der 1:0-Führung durch Davis in der 68. Minute.
Heute Abend dann kann Meister Bayer Leverkusen den Einzug ins Finale der Europa League perfekt machen. Dafür muss die Werkself den 2:0-Hinspielsieg aus Rom verteidigen. Torge Hilling mit der Vorschau.
Auf der Pressekonferenz bemühte sich Trainer Xabi Alonso jedoch, auf die Gefahren eines solch guten Ergebnisses hinzuweisen. Ein Tor der Roma könne Leverkusens gute Ausgangssituation ganz schnell ändern. Darum will er, dass seine Mannschaft die Aufgabe in der Bayer-Arena mit größter Konzentration und Intensität angeht. Leverkusen ist seit mittlerweile 48 Pflichtspielen unbesiegt. Ein bisschen Vertrauen in sein Team darf Alonso da schon haben.
Wir kommen zum Radsport und zum Giro d'Italia. Da ging es heute über einige Stellen unbefestigtes Gelände, die berühmten Strade Bianche. Holger Gersker berichtet.
Fast 12 Kilometer dieser Etappe führten über die berühmten weißen Schotterstraßen der Toskana. Tadej Pogacar im rosa Trikot des Gesamtführenden und seine unmittelbaren Verfolger kamen aber ohne große Probleme im Hauptfeld über die Herausforderungen des Tages. An der Spitze der Gesamtwertung bleibt der Slowene 45 Sekunden vor dem Briten Geraint Thomas. Die Etappe wurde zur Beute eines Ausreißertrios. Gewonnen hat mit dem Spanier Pelayo Sanchez der unbekannteste der drei vor dem zweimaligen Weltmeister Julien Alaphilippe aus Frankreich und dem australischen Meister Lucas Plapp.
Wenn ich Klein Flottbeck sage, dann wissen die Reitsportfreunde schon Bescheid. Es ist Derbyzeit an diesem langen Wochenende. Heute mit einem deutschen Erfolg. Jörg Tegelhütter.
So viele Reiterinnen und Reiter wie noch nie durften sich Hoffnungen auf den Sieg im Championat von Hamburg machen. Gleich 18 der 56 gestarteten Paare blieben im ersten großen Springen des Hamburger Derbywochenendes im Normalparcours ohne Abwurf und ermittelten so den Sieger im Stechen. Der hieß am Ende David Will, der mit seinem Schimmelwallach Mai Prinz von Dorpeheide vor knapp 15.000 Zuschauern erneut fehlerfrei blieb und am schnellsten unterwegs war. Der deutsche Mannschaftsvize-Europameister von 2021 setzte sich knapp gegen den Belgier Karel Cox und den Niederländer Harry Smolders durch.
In gut einem Monat beginnt in Deutschland die Fußball-EM gleich ab 19.10 Uhr hier in Sport am Feiertag. Eine Sondersendung ganz rund um das anstehende Fußballturnier.
Und das waren die Informationen am Abend mit Matthias Friebe und Jonas Reese.